Dann sage ich mal willkommen zum Chaos-Seminar. Wir erzählen heute so ein bisschen, wie es mal früher war mit den Rechnern, wie es bei uns zumindest so angefangen hat. Also den Herrn Zuse haben wir jetzt heute nicht eingeladen, aber...
Das ist der Einzige, der fehlt.
Ja, genau, das ist der Einzige, der fehlt. Weil der Felix ist da, der Marco ist da und der Jürgen ist da und der Hobby ist auch da. Der Hobby sagt, aber er hat nur neuere Rechner, der neueste, also der ist ab 85. Und damit bist du raus, Hobby. Gut, also mein allererster Rechner, mit dem ich Kontakt gehabt habe, das war irgend so ein Commodore. Ich weiß nicht genau, was es für ein Modell war. Es war kein C64, sondern naja, irgendwie so ein professionelleres Gerät, aber im Grunde sowas Ähnliches. Der stand bei uns in der Schule und da gab es also zum einen die Informatik AG, die konnte da dann schon ein bisschen programmieren mit dem Ding und hat dann Assembler-Programme geschrieben. Mitte der 80er. Schon, also ich war selber nie in der Informatik AG, habe dann aber einen Grundkurs in Informatik belegt und da hat man dann Basic-Programme geschrieben für den Commodore. Und weil ich dann schon ein bisschen Basic konnte und so, dann habe ich mir natürlich auch mal einen eigenen Rechner dann angelegt und mein erster eigener Rechner, das ist also der hier, der Triumph Adler, der Alphatronic PC. Ich habe es vorher mal so ein bisschen nachgeschlagen. Der kam also 1984 auf den Markt und ich weiß nicht, war es 84 oder war es schon 85, da habe ich mir den dann zugelegt. Und da habe ich dann also großartige Basic-Programme geschrieben. Unter anderem, also da gibt es zwei Varianten für den Triumph Adler. Und zwar gibt es das Basic, das vom ROM kommt. Ich kann das mal demonstrieren. Wenn ich hier das Kettenlaufwerk ausschalte und den Rechner neu boote, dann meldet sich hier, also bootet schnell, ne? Also schneller als heute Rechner bootet. Lädt direkt irgendwie vom ROM das Basic. Da steht also Microsoft ROM Basic Version 5.11. Copyright 1983 bei Microsoft und es sind 28.156 Bytes frei. Er hat insgesamt einen Speicher, soweit ich weiß, von 64 Kilobyte. Und da wird dann natürlich irgendwie ordentlich was vom ROM ins RAM geladen und da, dass das Ganze alles irgendwie funktioniert und bis das Betriebssystem und das Basic dann alles drin ist, sind also noch diese, ja, grob 28 Kilobyte dann frei.
Das war übrigens auch, wie aus Chaos Radio Sendung weiß, einer von den ersten Rechner, wo man gesagt hat, so viel Speicher wird man nie brauchen. 64 Kilobyte waren zu der Zeit einfach noch sehr viel.
Also selbst ich bin da an die Grenze gelangt irgendwann mal. Ich habe ein Programm geschrieben, das für Schachmannschaftskämpfe die Auswertung macht. Also da konnte man dann Ergebnisse eintragen und hinterher hat er einem erzählt, die Tabelle und welcher Spieler am meisten Remis gespielt hat und welcher Spieler, also von der ganzen Klasse irgendwie die beste H-Zahl hatte oder also so ein bisschen angefangen mit Ingo-Zahle-Auswertung. Wobei eine richtige Ingo-Auswertung, also Ingo-Zahlen zur Erklärung sind früher Wertungszahlen gewesen für die Schachspielstärke. Die richtige Ingo-Auswertung ist ein bisschen komplex, weil da viele Spezialfälle mit reinkommen. Das war dann nicht Teil von dem Programm, aber sowas gab es damals dann auch schon irgendwie als Rechnerprogramme. Aber wohl eher zum Kaufen dann die Software und die Leute, die dann diese Auswertung mal gemacht haben, haben halt entsprechend die Software dann zukauft oder so. Weiß es nicht. Ich war nie selber Inge-Auswerter. Heute gibt es eine andere Wertungszahl, nennt sich DWZ, aber andere Geschichte. Ja, es ist eine Z80 CPU drin mit sagenhafte 4 MHz. Das hört sich jetzt relativ wenig an. Einige Jahre später habe ich mir dann einen Rechner gekauft, einen 386er. Der hatte tatsächlich schon 25 MHz, aber man konnte einen Turboschalter drücken, dann hat er nur noch 8 gehabt, falls es schnell ist. Es gab nämlich Spiele, die nur liefen, wenn der Rechner entsprechend langsam war. Und das war dann also schon deutlich später. Da kam dann ein Bekannter von mir vorbei, der kannte sich schon mit DOS aus, während ich ja nur hier mit dem Basic mich auskannte. Und das DOS war ja dann doch ein bisschen was anderes und so. Ne? So Kommandozeile und sowas. Wo nicht so zum Programmieren ist, sondern da ruft man dann Programme auf. Also das, was man heute Shell nennt. Und der hat gemeint, also das geht gar nicht, 25 MHz, das ist viel zu schnell. Weil er hatte ein deutlich langsameres Modell. Jo.
Ich will mal ein bisschen über den Schneider erzählen. Der kommt aus. Also der war auch von 1984 und vielleicht noch, wie alt warst du, wo du deinen ersten Computer gehabt hast?
Also ich bin Jahrgang 66.
Darf ich das überhaupt fragen?
So 18.
Okay, also
in der Größenordnung.
Ich bin Jahrgang 72 und nach Adam Riese habe ich den dann ungefähr mit 13 oder mit 12 gekriegt. Da war ich dann in der, das müsste eigentlich noch in der 6. Klasse gewesen sein. Nein, andersrum war es. Ich habe den vom Mathelehrer ausgeliehen. Übrigens, danke. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der hat mich zum Computer verführt. Und ich bin ihm heute noch dankbar.
Ist das noch das Lehmmodell?
Das ist genau das gleiche Modell.
Das gleiche, aber nicht dasselbe.
Dasselbe. Das ist von 1984.
Ja, ja, schon.
Ja.
Ich meine, ob das geliehene ist.
Ja.
Okay.
Das habe ich dann anschließend gebraucht, gekriegt. Mit Datasette. Also in dem Zustand, der Joystick war ein bisschen älteres Modell. Also der ist ein ganz toller Joystick, denn da kann man noch einen zweiten Joystick anschließen. Dann kann man zu zweit spielen. Also das war dann so eine Art Netzwerkfähigkeit.
Also ich habe hier die Wikipedia-Seite über den, kann man so ein bisschen sehen, das ist ein 3 Zoll Diskettenlaufwerk,
ja, und
also ein Locomotive Basic.
Etwas, das man sonst, habe ich zufällig gerade einen Basic Compiler rausgezogen, also der hat einen Basic Interpreter drin, und das kann man dann pushen, also mit dem da kann man beliebiges Basic Programm dann durchjagen und hat hinterher dann ein ausführbares File gehabt. Und das lief dann auch auf diesem Befehlssatz und also mindestens um Faktor 2 oder 3 schneller. Zur Geschwindigkeit vielleicht auch noch was sagen. Sprung in die Zukunft. Ich habe mal einen 286er gehabt. Da gab es dann ein Pac-Man-Spiel drauf. Das gleiche Spiel habe ich dann irgendwann mal auf dem, keine Ahnung, Pentium oder so laufen lassen. Und die Geister sind halt so schnell, wie der Prozessor dann gewesen ist. Und ich habe das Ding eingeschaltet, war ziemlich schnell da und dann auf Start. Man hat es halt so wip gemacht und fünf Leben waren verbraucht. Also ich habe das Ding gar nicht gesehen, wie das lief. und hier so typischerweise das Kettenlaufwerk habe ich dann, glaube ich, 2-3 Jahre später gekriegt. Immer zu Weihnachten halt. Leider hat das Diskettenlaufwerk irgendwann sein Geist aufgegeben. Vor ungefähr 2 Jahren habe ich versucht zu reparieren und jetzt ist garantiert kaputt. Und eigentlich alles, was ich programmiert habe, bis auf ganz wenige Ausnahmen, habe ich irgendwann auch auf Disketten gespeichert. Also ich hätte die Programme noch, aber kann sie nicht zeigen. Ich habe jetzt vorhin mal so ein typisches Spiel von damals geladen. Mal zeigen, also das sind wirklich so die typischen Spiele, die man da gehabt hat. Das ist so ein Jump-and-Run-Spiel. Also man braucht da nicht unbedingt ein paar Giga. Wir haben übrigens einen tollen Sound hier. Und jetzt habe ich ein Reset gemacht. Also, so viel zu dem Thema. Da muss wohl irgendwo ein Wackelkontakt drin sein. Aber man kann auch nur sehen, so schnell wie der bootet eigentlich heute keiner mehr. Obwohl sie alle viel schneller sind. Das Basic hier hat übrigens eine ganz tolle Besonderheit gehabt. Ich schreibe mal kurz ein Hello World Programm. Also 10 print Anführungsstriche Hello World. So, ran. Hello World, was sieht, sehen es die meisten? Ich glaube CLS, genau, CLS heißt Clear Screen. Also nochmal List. Wenn einer Basic nicht so gut kennt, man muss da dann immer möglichst in 10er-Schritten schreiben, nämlich wenn ihr was davor schreiben will, muss da ja noch Platz sein, also schreib mal 5, CLS, dann kann ich nochmal ran machen, Hello World, ready. So, jetzt mache ich das ganz oft, dann mache ich 20, go to 10, run, wow. Also jetzt macht er ganz oft Hello World. Beenden. Nochmal List. Mit Escape. Okay, jetzt will ich aber das nicht so oft, sondern nur ein paar Mal. Also mache ich da eine Schleife hier rein. Machen wir also, 8. A gleich 0. Dann 15. A gleich A plus 1. Und 16, if a gleich, keine Ahnung, 10, dann go to 30 und 30 end. So, nochmal, jetzt kann man hier das Programm sehen und jetzt lassen wir es mal laufen. Run, 10 mal Hello World auf dem leeren Bildschirm. Jetzt könnte man vielleicht noch zwischen rein machen, er soll noch ein bisschen die Farbe ändern, also 11, Ink. A, so hieß es glaube ich, oder Pen. A, genau. Run. So, das sieht man schön verschiedene Farben. Also das war auch eine Besonderheit. Der Rechner hatte 27 Farben. Das war in der Zeit was Besonderes. Was wollten wir noch machen? Unendlich. Und jetzt kommt eine Besonderheit, das kann der sicher nicht. Wenn ich jetzt das Programm angucke und möchte jetzt zwischen 15 und 16 noch was einfügen, gibt es keinen Platz mehr. Es gibt hier einen Renum-Befehl. Gucken wir es nochmal an. Jetzt benennt er alle Zeilen um in 10er Abstände und hat er auch.
Okay, es war jetzt nicht wirklich, es war schon 10 und 20.
Ja, aber also er hat dann wirklich auch das Go-To, war vorher Go-To 30 oder so, das ist jetzt Go-To 80, weil tatsächlich die Zellen das richtig gemacht hat. Also im GW-Basic, das ich später hatte, gab es so einen Renum-Befehl nicht. Und ja, haben halt wirklich genau aufpassen müssen, oder man hat von Hand die ganzen Sachen dann umbenennen müssen. Kann da ein bisschen Sound machen und ich könnte jetzt als nächstes noch ein Spiel laden, aber ich glaube, das machen wir hinterher.
Muss natürlich sagen, das hier ist ein ernsthaftes Bürogerät, deswegen gibt es da auch keine Spiele und keine Farbe und Töne und sowas. Ja? Ja, genau.
Also man kann es auch als Spielgerät missbrauchen. Und
deswegen heißt es ja auch Triumph Adler Alphatronic PC. Ne? Das ist ein PC sozusagen. Und
das hier ist ein.
Kommt auch aus einem Laden, der vorher sonst mehr Schreibmaschine verkauft hat. Weiß nicht, wo man sowas kauft.
Das ist auch
kauft.
Ein PC, das ist nur ein C-PC, ein Color-PC.
Ein Color-PC. Also,
einfach so für die Augen angenehmer.
Ja, ich wollte nur eins demonstrieren, weil man kann ihn auch ein bisschen langsamer booten lassen, weil vorher hat er jetzt direkt das ROM-Basic gebootet. Jetzt habe ich gerade mal das Diskettenlaufwerk eingeschaltet. Wenn man jetzt neu bootet, dann dauert es ein bisschen. Dann bootet er nämlich hier von der Diskette das Basic. Das Basic unterscheidet sich von dem anderen Basic in ein paar Befehle. Insbesondere gibt es Befehle, mit denen man auf die Diskette zugreifen kann. Das ist nicht wichtig. Insbesondere für so Programme, wo man dann auch mal Dinge abspeichern will. Also ich kann mal das von dem Programm, das ich da geschrieben habe, ja, also jetzt sieht man irgendwie, fragt er irgendwie how many files, da kann man dann irgendwas angeben, 0 bis 15 und hinterher hat er eine andere Basic-Version 5.26, auch von Microsoft, created 27. Oktober 83. Wie viel Byte war er vorher frei? 28.000 irgendwas? Jetzt sind es nur noch 26.735. Also wie gesagt, ich habe so ein Programm geschrieben, um da die Schachmannschaftskämpfe auszuwerten und die erste Version von dem Programm hat die Daten im Programm abgelegt. Es gibt in Basic einen sogenannten Data-Befehl, da kann man einfach Data reinschreiben. Und naja, wie gibt man Data ein? Natürlich, indem man das Programm editiert, ist ja wohl logisch. Das hat sich dann doch so man dann mal irgendwann geändert, als sie erfahren haben, wie man tatsächlich auch mal Dinge auf eine Diskette speichern kann und nicht bloß das Programm speichern kann, sondern eine Datei aufmachen. Also quasi eine Dateiverwaltung. Wenn man weiß, wie man Dateien schreibt, ist es echt nützlich, das ändert das Programm doch ziemlich. Ne?
Also Steuerung, Shift, Delete funktioniert hier nicht. Escape auch nicht mehr. Aber dafür bootet er schnell wieder.
Ja, also ich war vorher auch im Zweifel, ja, wie breche ich jetzt eigentlich ein Programm ab? Ich meine, Neubooter kam ja nicht in Frage, weil dann ist ja das Programm weg, wenn man es nicht gespeichert hat auf Diskette. Ne? Tatsächlich, Ctrl-C hat funktioniert. Also manche Dinge sind doch noch wie damals. Nur die Kontrolltaste muss man ein bisschen suchen, die ist hier oben.
Steuerungszeichen sind toll.
Gut, also das waren die ersten Gehversuche. Ich weiß nicht, möchtest du auch was über deinen zweiten Rechner erzählen? Wie ging es denn dann weiter?
Also zweite war dann relativ spät, erst, ich glaube, 90. Da haben wir, da gab es dann im Gymnasium in der 11. oder 11. Klasse gab es eine Computer-AG. Da standen dann lauter PCs rum und da war das Spiel... Larry, ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das wollte ich halt auch daheim spielen. Außerdem war es halt doch ein bisschen nervig, so alle anderen haben halt irgendwann mal schnellere Rechner gehabt und ich wollte dann auch einen haben. Das war dann ein 286er, glaube ich, mit 20 Megabyte Festplatte und ich weiß nicht, wie schnell der war. Ich glaube, das waren auch 8 Megahertz, das kann schon sein.
Und was war es denn, 286er?
Ja. Mhm. Und also da konnte man dann schon so Sachen wie Space Quest, Larry, so die ganzen Adventure-Spiele, die so zweidimensional waren, spielen. Apfelmännchen lief drauf. Da habe ich dann angefangen richtig, also da habe ich eigentlich auch schon selber drauf programmiert. Mit dem Renum-Befehl war das übrigens toll, da konnte man dann irgendwie selbstmodifizierenden Code schreiben. Also ich habe dann irgendwie ein Programm geschrieben mit Eingabe gleich dieses und jenes, dann macht dieses und jenes und ganz viele Ifs untereinander. Und am Ende konnte ich dann halt immer eine Zeile anfügen, so aus dem Programm raus. Dann ist das Programm länger geworden und man hat dann so im Prinzip einen Interpreter, der immer größer geworden ist, machen können. Nämlich die Variablen waren ja auch nicht so groß, dass ich dann ein ganzes Dictionary speichern konnte. Also Daten hat man eigentlich meistens im Code selber gespeichert. War vielleicht auch deine Erfahrung?
Ja, ursprünglich dann, aber später habe ich ja dann erfahren, wie man was auf eine Diskette kriegt. Und ja, das ist dann halt nicht weg, wenn der
Ja, genau. Also das, wenn man dann zum Beispiel so hinkommt, wie ich gerade, das war jetzt blöd. 286er, ja, also da habe ich dann richtig schon alles Mögliche in meinen kleinen Flugsimulator programmiert. Der hat dann richtig Power, da hat man dann auch richtig was rausholen können. Also ein bisschen dann, ja, schon in Algorithmen feilen müssen. Genau, dann kam irgendwann mal hier Colossix und was war dann die nächste, glaube ich, die Turing. Mhm. Und man musste
ja, also ich glaube, die Colossix war dann mein nächster Rechner oder ja. Zuerst die Wex hier in der Uni. Also vielleicht ein kleiner Exkurs, was hat er mir hier so an der Uni für Rechner? Also ich habe hier 86 angefangen und 87 dann meinen ersten Fortran-Kurs gemacht auf der WEX. Die WEX muss man sich vorstellen, das ist so in der Größe von hier bis dahin ein Rechner. Ich glaube, Starkstrom hat er braucht. Also ging ordentlich Kabel hinten ein.
Aber Vektorrechner, so also der hat keine so große Taktfrequenz gehabt, aber dafür hat er sehr viele Sachen gleichzeitig machen können.
Ja, und da hinget also irgendwie, weiß nicht, Stücke 100 Terminals dran, die auf der ganzen Uni irgendwie verteilt waren. Und da konnten dann die Leute im Textmodus natürlich, es gab aber auch X11 für die WEX, das weiß ich nicht genau, ob das auf unserer WEX war oder ob das nur auf Tobis WEX war. Aber war nicht üblich, grafische Oberfläche zu haben, sondern man hat dann halt im Textmodus gearbeitet und hat dann entsprechend so VT-Terminals gehabt. Und darum geht es natürlich auch, dass irgendwie hunderte Leute gleichzeitig auf einem Rechner arbeitet. Das Vorgängermodell von der WEX war wohl noch so eine Lochkartenmaschine. Also ich weiß, als mein Bruder hier studiert hat, der hat Programme auf Lochkarte geschrieben und wenn er sie ausführen wollte, musste er nach Wieblinger rausfahren und am nächsten Tag dann sozusagen den Ausdruck vom Ergebnis von seinem Programm abholen. Ja, und wenn man dann einen Syntaxfehler drin hat, dann war es das halt. Am nächsten Tag merkt man es dann. Also da hat man ein bisschen aufmerksamer programmiert, als man das heute macht, wo dann der Compiler das schon anmeckert, ne?
Das ist übrigens auch noch so Compiler und Debugger. Also ich habe gestern und heute auch noch mal ein bisschen geguckt, ob ich noch mal reinkomme in das Basic. Das ist halt nicht so, man hat jetzt einen Befehl und weiß nicht, also ich wollte jetzt gerade gucken, wie kann ich jetzt die Schriftfarbe ändern. Ich kann jetzt sagen, irgendwie help, irgendeinen Befehl, sondern du musst halt die Befehle wissen. Also dickes Buch nebendran, anders geht's nicht. Oder
ja. Apropos dickes Buch natürlich, also es gibt für den Alphatronic das Programmierhandbuch für Basic, Turbo, Pascal und Maschinensprache mit Datenübertragung, Grafikausrüstung und Insider-Infos. Und es gibt, weil es ist ja Büromaschine, den Softwarekatalog. Da kann man dann erfahren, was es alles für kommerzielle Software zu kaufen gibt für den Alphatronic. Eine Adressverwaltung, eine Fakturierung, Anforderungskatalog zur Textbearbeitung, Luftkanalnetze, Heizkörper, Dateiverwaltung, also professionelles Gerät.
Wir waren, glaube bei. Nochmal ganz zu früher zurück, wie das war, also wegen fehlendem Help, hat man natürlich dann auch, also es gab ein paar Freaks an der Schule, an der ganzen Schule gab es vielleicht vier Leute, die da ein bisschen programmiert haben. Und dann hat man sich immer auf dem Pausenhof getroffen und meint, du, ich habe einen neuen Befehl gefunden, der geht so und macht das und das. Und also es war ein ganz anderes Programmieren als damals.
Da hatte ich ein bisschen Probleme, weil die meiste hatte dann doch eher einen C64 oder einen C128 gab es auch schon.
Ja, bei uns gab es, glaube ich, drei mit CPC und einen mit C64. Und dann glaube ich, kam schon irgendwann Amiga oder irgend so, das war glaube ich später. Mhm. Aber ein Befehl, das weiß ich noch, wo einer auf dem Pausenhof mir das gesagt hat, du brauchst nicht mehr immer auf Aus- und Anschalten, sondern da gibt es auch einen Warmstab bei dem Computer, der heißt Call 0. schon die Elektroniker, wie man sieht, hat es gewirkt. Also er lebt immer noch. Ja. 286er, Colossix, ja, das war
bei ja, der genau, Uni. Also zum einen gab es die WEX mit den Terminals und zum anderen vielleicht noch nicht so in der Mitte der 80er, aber so Anfang der 90er dann gab es also relativ heterogene Unix-Landschaft. Es gab IREX, es gab also von SGI, es gab Solaris und SunOS. An den meisten Kisten ist man nicht direkt dran gekommen. Da ist man dann von außen mit Telnet, später mit SSH, hat man sich da einloggen können. Also es ist sehr, sehr bunte Unix-Landschaft. Das hat auch ein bisschen anders dann sich angefühlt. Und
das kann man vielleicht so sehen. Ich habe ja da gerade angefangen zu studieren. Das heißt, ich habe das dann als Bediener gesehen. Und für mich war das nicht so irgendwie lauter verschiedene Rechner, sondern ich bin irgendwie an den Terminal hingeguckt und habe gemeint, Mist, habe ich doch gestern ging das noch. Ach, das ist ja ein anderer Computer. Und dann hat man irgendwie so irgendwann mal drauf gehabt, wenn man irgendwo hinsitzt, ja, irgendwie müsste es so gehen. Wenn es nicht so geht, dann probiert man es halt andersrum. Also ich habe mir da jetzt nicht so viel Gedanken drüber gemacht, wo hocke ich denn gerade, sondern einfach die paar Sachen, die man gefühlsmäßig so drauf hat. Es war zwar wirklich so, wie du gesagt hast, total unterschiedlich, aber
ja, wobei es meistens nur Details waren. Also zum Beispiel die Optionen vom PS sind anders. Einmal ist es LP, einmal ist es LPR. Das sind einfach diese zwei Unix-Familien, das System 5 und das BSD, die da...
Wie hat das Kaiser mit... gab es auf VMS?
Ja, VMS, das lief auf der WEX.
Achso, okay, ja, genau.
Genau.
Und die Befehle
das war natürlich völlig anders.
Ja, aber im Prinzip war
es Es sei denn, man hat den Oracle-Login gehabt. Aha. Was, hattest du den Oracle-Login?
Sagt mir jetzt nichts, aber vielleicht.
Das war der Gründer vom CCC hier. Der Framstag, der hatte den Benutzernamen Oracle auf der WEX und der hatte für die anderen Benutzer so gewisse Dinge zur Verfügung gestellt, um sich ein bisschen eine andere Umgebung zu schaffen. Und da konnte man dann unter VMS mit der DEC Command Language, dem DCL, Befehle eingeben, die doch eher nach Unix ausgesehen haben. Weil ich glaube, Franz kam eher von der Unix-Ecke.
Ich glaube, das war schon.
Ungefähr das Gleiche damit. Da waren dann halt so Befehle wie CD. Na? Das heißt halt unter VMS Set Default Directory. Und auch sehr kryptisch, wie man dann diese Directories angeben muss. Und mit CD konnte man also dann doch relativ bequem, so wie man es unter Unix gewohnt war, auch mal das Verzeichnis wechseln.
Kommen wir schon Richtung Mitte 90er Jahre? Hätte ich auch nochmal eine kleine Geschichte.
Ja, erzähl.
Also, das war 1986, glaube ich, war es. Da habe ich angefangen, so ein bisschen Diplomarbeit vorzubereiten und habe immer ein Auswerteprogramm geschrieben, das habe ich hier im Pool gemacht und die Daten habe ich aus der Klinik gekriegt. Das war die Klinik mit der Firewall geschützt. Das wusste ich nicht und habe mich immer gewundert, dass ich nicht per Mail vom einen zum anderen Account was schicken kann.
Auch nicht per Mail?
Nö, also Mail war auf der Kiste abgeklinkt, also ich konnte auf der nichts nach außen schicken. Dann wusste ich aber so irgendwo ganz verschwommen, da gibt es auch noch direkt unter Unix den Mail-Befehl. Vielleicht ist da kein Mail-Programm drauf oder ist kaputt, probieren wir mal aus. Dann habe ich es irgendwann mal geschafft, hat dann funktioniert, das zu schicken. Und irgendwann hat dann mein Betreuer gemeint, ja, warum ich da keine Disketten mehr hin und her trage. Bin ich fertig mit dem Auswerten oder mache ich jetzt alles drüben? Dann habe ich gemeint, nö, ich schicke es mir jetzt per Mail. Was, das kann doch gar nicht sein. in Havidais Rolle eine Lücke gefunden und das hat dann ein bisschen Wirbel gegeben, dass man aus der Klinik Daten so direkt rausschicken konnte. Also das war mein erster mehr oder weniger unbeabsichtigter Hack.
Ja, auch aus dieser Zeit, 1993 habe ich mein erstes Usenet-Posting getätigt. Und in der Zeit hat man dann, auch angefangen, so mit E-Mail und so.
IRC.
Also die andere Kiste, was du schon erwähnt hattest, die Colossix, da kann man vielleicht noch kurz was drüber erzählen. Das war auch so ein, etwas größerer Rechner mit ein paar Platten neben dran. Und das war also der Lehrrechner von dem Mathematiker. Da lief ein, ich weiß nicht, was war das, nannte sich, glaube ich, Xelos. So ein spezielles Unix drauf. Ähnlich wie ich es vorher von der WEX erzählt habe, mit Textterminals dran. Und da hat man dann aber auch schon so richtig programmiert mit Modula und C und hat Compiler gehabt. Und wenn man weiß, das Kompilieren braucht doch schon so ein bisschen CPU. Also wenn kurz vor Abgabe vom Übungsblatt alle Leute kompiliert haben und der Pool voll war, dann hat es schon ein bisschen gedauert, bis man das gesehen hat, was man im VI-Eingeber hat. Aber ansonsten ging das eigentlich mit 70 Leuten an dem Rechner gleichzeitig bei einer Leistung vergleichbar vielleicht von dem Megahertz her mit einem 386er doch recht gut.
Also, ich bin gerade am Überlegen, was gab es denn? Also ich glaube auch so 92 oder so war meine erste Bekanntschaft mit IRC. Also man muss sich da vorstellen, man hat den Computer eingeschaltet, da gab es nicht Internet Explorer oder Mosaic war auch nicht erfunden, glaube ich zumindest. Also nichts Bilder, sondern ich will irgendwas von weit weg, da brauche ich irgendeinen Dienst. Ah, okay. Textmode, ja. Also mit Bildchen gab es das dann später.
Gab es so eine kleine Zeittafel, die habe ich recycelt, als ich mal eine Radiosendung gemacht habe über Geschichte vom CCC Ulm. Und habe so ein bisschen was eingefügt. Also das Erste, was ich eingefügt habe, war VMS-Version 1.0. Die gab es also schon tatsächlich 1977. Da hat mir noch nichts weh, doch wehgetan schon, aber mit Rechner hatte ich da noch nichts am Hut.
Der erste IRC-Server, okay. Und also man muss sich das da vorstellen, die Uni war, glaube ich, um die Zeit so mit 64 Kilobit. Ist das richtig, 64 Kilobit angeboten?
Ja, das war dann aber schon doch einiges später auch.
Also muss 92, 93
sein.
Also für die ganze Uni 64 Kilobit. Und die Leitungen sonst wo waren auch nicht viel schneller.
Und es hat aber auch völlig ausgereicht, muss man sagen. Weil
waren auch nicht viele Leute.
Ich meine, so ein bisschen Mail und IRC, das geht schon. Wenn man dann mal ordentlich was saugt per FTP, dann wird es vielleicht ein bisschen mehr. Aber man hat ja einen eigenen FTP-Server gehabt, da waren dann schon viele Dinge.
Oh, stimmt, ich habe mal FTP, also da waren Bilder so in VGA-Auflösung, das war dann schon richtig was Tolles. GIF-Bild runtergeladen, das waren also bestimmt ein paar 10 Kilobyte. Und wenn ich dann morgens um 6 schon an die Uni gekommen bin, wo sonst keiner ist, also das war eigentlich mein Trick, die meisten Informatiker, die sind irgendwann mittags gekommen, dann möglichst lang geblieben, aber wenn man so morgens um 6 da war das Internet schnell, dann hat man da ein paar 10 Kilobyte in 2 Stunden gesaugt. Also das war richtig schnell.
Ja, Informatik gibt es ja in Ulm auch erst seit 90. Ja,
dann eben die vielen, wo sonst im Rechner hängen. Also Frühaufsteher war da echt von Vorteil. Und zum Thema IRC noch, da hat man dann immer so den Wettbewerb gemacht, wer kriegt die Leute, die am weitesten entfernt sind, an die Strippe. Und Zeitzonen waren ja auch schon ein kleines Problem. Ich habe mal aus Südafrika einen gehabt, also Channel, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, wahrscheinlich South Africa, eine Zeit hingeschickt und nach 20 Minuten war eine Antwort da. Und ja, das lief halt über viele Zwischenstationen, also das die Lichtgeschwindigkeit war damals auch schon so schnell, aber bis es halt durch alle Zwischenstationen lief, ich nehme mal an, das wurde auch dann von uns nach Stuttgart, von da nach Amerika, von da irgendwo im Zickzack hin und her und dann irgendwann nach Südafrika gelaufen sein. Also wenn man dann Traceroute gemacht hat, da war eigentlich immer Amerika dazwischen, weil die halt recht schnell waren. Und man hat auch mit IRC oft Verbindungen gekriegt, wenn man mit dem Telefon nicht mehr hinkommt. Also das Internet war damals auch schon extrem leistungsfähig und robust.
Ja, deutlich vor Erfindung vom World Wide Web. Ja.
Genau.
Und obwohl man sagen muss, erster WWW-Browser 1990.
Auf Angebot war halt noch nicht so.
Ja, es ist so richtig durchgesetzt, hat sich es dann erst, als die grafische Browser kam, mit der NCSA-Mosaik. Mit dem habe ich also nur lang irgendwie was gemacht, weil Netscape ging ja gar nicht. Der hat ja das Blink-Tag und das war ja ganz schlecht. Also.
Ja, aber das war dann auch wieder eine ganz andere Benutzergruppe. Also ich fand das dann lustig, wenn man einen gesehen hat, der dann nicht lauter Terminals auf hat, sondern ein irgendwie so bunti Clicky. Da wusste man immer genau, also der hat garantiert sein privates Laufwerk nicht oder sein Home-Verzeichnis die Rechte nicht richtig gesetzt und bei dem kann man dann garantiert immer irgendwie Schabernack treiben. Also da muss man dann halt wissen, da gab es dann, ich glaube, Andreas Borchert hat damals ein nettes Tool geschrieben, hat eingetippt Hu irgendwas und hat dann gesehen, an so ein kleines ASCII-Art, wo welcher Rechner steht und wer gerade eingeloggt ist. Und dann habe ich ja sehen können...
Du meinst, wo welches Terminal steht?
Wo welches Terminal
steht. Das war auf der Colossix, das habe ich auch benutzt, ja.
Genau, wo welches Terminal steht und wer gerade eingeloggt ist. Und dann wusste ich ja, okay, der heißt so und so, also gucken wir mal nach seinem Verzeichnis und gucken mal, was da drin steht. Und ja, einfach so Kleinigkeiten halt. Das war das schon immer. Lustig. Und mit IRC habe ich recht viel Zeit kaputt gemacht. Also man könnte fast sagen, schon irgendwie computersüchtig, aber so als junger Mensch ist man auch recht leistungsfähig. Also wenn man da nur jede zweite Nacht ein bisschen schläft, reicht das. Und vor allem, gerade mit den Zeitzonen hat es dann recht große Vorteile, wenn man da, man kriegt halt eben jede Uhrzeit irgendwas anderes rein.
Ja, aber was du gerade erzählt hast, dass man per FTP sich irgendwelche Bildchen gesaugt hat, da gibt es auch eine schöne Geschichte. Das muss so auch Anfang der 90er gewesen sein. Da hattet ein paar Leute, die wir hier nicht näher nennen wollen, über Nacht irgendwelche Bilder von der NASA gesaugt. Da war gerade irgendeine, ich weiß nicht, Mars-Mission oder irgend sowas. Also man ist schon im Weltraum rumgeflogen, also mit diesen Rechnern, ne? Muss man sich mal vorstellen. 1969 ist man zum Mond geflogen.
Ohne durchsichtige
und,
Fenster.
Und heute braucht man ein Pentium für Textverarbeitung. Aber gut. Man hat also da über Nacht irgendwelche Bildchen gesaugt. Und das ist am nächsten Tag irgendwie aufgefallen, als wieder Leute im Rechenzentrum dann anwesend waren. Und mein Gott, so viel gesaugt, was es wieder kostet. Und die Leitung war ja die ganze Nacht dicht und ich weiß nicht was. Daraufhin ist das Internet für Studenten nur noch innerhalb von Deutschland freigegeben worden. Das war an sich keine große Einschränkung, weil die ganze FTP-Server, die es gab, die waren irgendwo gemirrt und da musste man halt entsprechend suchen, ein bisschen, wenn man halt nur gewusst hat, das liegt auf dem amerikanischen FTP-Server, musste man halt einen deutschen Mirror suchen.
Ja, vielleicht
die gab es schon.
Suchen mit Google gab es da auch noch nicht?
Ja, es gab aber eine FTP-Suche, die nannte sich Archie.
Ah, genau, Archie.
Archie. Aha. Also gab es ein Programm dafür, ein spezieller Client, sogar unter X11, der X-Archie dann. Ich weiß nicht, ich glaube, Textmode ging dann mit Telnet oder so.
Mhm, genau.
Hast du es eher in Textmode verwendet?
Ich habe es nur in ich wusste gar nicht, dass gibt es auch in Bunti Clicky?
Ich weiß nicht, ich glaube, inzwischen gibt es das gar nicht mehr.
Ja, aber damals, also ich war eigentlich nie, fast nie am Bildterminal. Das war irgendwie, da hocken immer die ganzen Leute, die
keine Ahnung haben.
Ich weiß nicht, damals gab es auch irgendwie so ein, weiß nicht mehr, in irgendeiner Computerzeitschrift, was Chip oder irgend sowas, gab es einen Artikel über Archie. Es sei eine Spionagesoftware. Klar, Google ist ja auch eine Spionagesoftware, wissen wir. Weil da kann man Sachen finden, die da andere Leute irgendwo reingestellt haben und man kann die da ausspionieren, die andere Webserver sozusagen. Also so ungefähr. Das hatten wir dann damals auch mit großem Lachen quittiert. Was ist, Herbie, kannst du dich da irgendwie dran erinnern? Archie? Nicht? Gar nicht? Aber das war also deine Zeit irgendwie hier im CCC, als dann dieses Ding...
Das haben wir gemacht.
Mhm. Ja, ja, klar.
Mit Oracle. Mhm.
Ja, zu dem Thema vielleicht noch, den gibt es immer noch. Also das ist einer von den ganz alten Servern, den, wo ich mich gern rumgetrieben habe, das war Sunnet in Schweden. FTP, Sunet, SE hieß der, den gibt es so viele, ich weiß immer noch, kann ich mal kurz gucken. Und da unter Public, Public Binaries oder Public was auch immer, da gab es tolle Bilder. Genau, Pub gibt es immer noch. Und das Tolle war, da bin ich noch vor gar nicht allzu langer Zeit, vielleicht vor 2-3 Jahren mal auch wieder drüber gestolpert und habe mal geguckt. Und tatsächlich, wenn man da unter Celebrities guckt, gab es tatsächlich noch Bilder von, wie hieß das Model? Kathy Ireland. Genau die gleichen.
Also, Celebrities?
Ich meine, sagt die überhaupt jemand irgendwas? Ne?
Ja. Wo muss ich das suchen? Ah, People vielleicht?
Ah, ja, genau. Also Woman Hex wahrscheinlich, ja. Okay, hat sich etwas abgespeckt.
Na. Jetzt hoffe ich, dass es nichts Peinliches wird. Naja, mäßig peinlich.
Ah, nee. Guck, das kommt doch von der falschen Stellen spart. Ach, die Ausschnitte waren an falschen Stellen. Von den,
ja. Ja, also ich meine, damals waren die Pornos auch noch ein bisschen kleiner.
Ja.
Die waren mehr so in Briefmarkergröße.
Also da hat man sich schon gefreut, wenn man irgendwie bei Larry komplett bis zum Ende durchspielt und da sitzt dann eine hübsche Schönheit im Bad mit in CGA-Auflösung. Also 320 mal 240 Pixel. Ja. Okay, dann nach IRC kam eigentlich direkt irgendwelche Multi-User-Dungeons.
Was heißt denn nach IRC? Das gibt es heute noch.
Gibt's
wird
heute
sogar
noch
verwendet.
Ja, okay, aber so richtig im Text-Mode wird auch noch heute verwendet.
Ja, ja.
Gibt es Morgengrauen noch?
Oh, das weiß ich nicht.
Also, das war dann sozusagen meine nächste Sucht. Irgendwann wird es halt dann doch langweilig und ja, man hat dann irgendwie doch alles abgegrast.
Also Morgengrauen für die Leute, die das nicht kennen, das ist ein Text-Mode-Adventure-Spiel online.
Genau.
Also sowas wie World of Warcraft, nur halt im Textmodus.
Genau, also das sagt man dann, was weiß ich, Examine, einfach nur Examine, dann sagt, erzählt er dir halt, wie der Raum gerade aussieht, in dem du bist, dann sagst halt, North, dann geht er nach Norden, also kannst du bloß nach Norden, Westen, Süden, Osten, wenn du im Haus bist, vielleicht auch noch hoch und runter. Wenn man im Haus ist, sollte man meistens noch das Licht anmachen, damit man was sieht. Also wenn du dann ein Examen machst, dann sagst du, you see nothing oder sowas. Ja, und das war eben mit Multi-User, also ein kleines bisschen vorher, das gab es am CPC schon, Adventure-Spiele, wo man dann alleine irgendwo durchlaufen konnte. Also es war halt toll, man ist ja dann in einem bestimmten Raum gewesen und wenn da ein anderer auch drin war, dann konnte man mit ihm halt reden.
Also sowas habe ich dann erst auf dem 386er gespielt.
Die Adventure.
Ja, da hatte ich dann so ein Black Cauldron, So ein, da war man einer Hilfsschweinehirte, der hat müsse, das war magische Schweinretter. Mhm. Sowas. Und
ich kann es auch so andere. Das kann schon sein, dass das. Ich habe es ja hier, die meisten, die ich gehabt habe.
Gut, den Rechner habe ich jetzt nicht dabei, weil es ein normaler PC, wenn man heute sowas auch hat. Wahrscheinlich die Spiele sogar noch heute drauf laufen. In der DOS-Box oder irgendwie sowas.
Meine ich, Mensch. Ah, da fällt mir auch noch was Tolles ein zu damals. Das glaube ich nicht mehr. Also da gab es ein Spiel, das hieß Barbarians. Und das hat mir meine Mutter verboten zu spielen.
Oh.
Das war nämlich so brutal. Man hat da, also das war ein Schwertkämpfer, man hat dann zwei gegeneinander kämpfen müssen. Also die waren vielleicht so 20, 30 Pixel hoch. Und wenn man den anderen gut ausmanövriert hat und dann einen richtigen Schlag gesetzt hat, konnte man ihm den Kopf runterhauen. Und da ist dann so richtig runtergefallen, tok, tok. Und dann ist so ein grünes Männchen gekommen, hat dann den Körper ohne Kopf hinter sich hergezogen und den Kopf dann zur Tür rausgekickt. Und das war einfach zu brutal. Also bin jetzt trotzdem kein Amokläufer geworden. Aber so Killerspiele gab es auch damals schon.
Ja, also das einzige Killerspiel, das ich immer gespielt habe, das war X-Pilot.
Oh, da haben wir mal Anschluss gekriegt im Computerraum, weil das irgendwie viel Last erzeugt hat.
Mhm. Ja, also ein Bekannter von mir, der war da sehr addicted und er sagte immer, das sei ein UDP-basiertes Netzwerk-Testing-Tool mit grafischem Realtime-Frontend, Top-of-X-Lib. Damit man nicht sagen muss, das ist ein Spiel, weil also da hat man so Dreieckle, mit dem man durch eine zweidimensionale Landschaft fliegt und dann übers Netz mit anderen Spielen kann. Also man hat das meistens auf so einem Server in Frankreich gespielt. Und das hat sich dann allerdings ein bisschen weiterentwickelt. Und zwar haben sich diese Ballermaps irgendwann ziemlich erledigt und die meisten haben nur noch so Fußballmaps gespielt, wo man dann irgendwie so einen Ball irgendwie, also nicht wirklich Fußball, sondern man konnektiert so einen Ball und das Spiel ist, merkt man, das ist von Physiker geschrieben, da merkt man dann richtig, wie der schwer ist und wie das so Gummiband da dazwischen ist. Und dann muss man den Ball durch die Gegend ziehen und irgendwo in ein Ziel einschlänzen und konnte also so das Spiel dann gewinnen. Und das war nie so mein Ding. Da hatte ich nicht die richtige Tastaturbelegung dafür gehabt.
Ja, wenn ich mir jetzt überlege, so die ganzen Spiele, die es heute an Ideen gibt, gab es eigentlich früher auch schon Killerspiele, dann so Physikspiele, dann gab es Adventure-Spiele, was gibt es denn sonst noch? Irgendwelche pädagogischen, also ich habe da ein Matilon-Programm für einen CPC gehabt. Brettspiele gab es, ich habe sogar Chess, genau. Das war allerdings so, dass ich dann sogar mit meinen damaligen Kenntnissen noch relativ einfach gewonnen habe. Aber ich nehme mal an, das lag an dem Spiel. Also ich habe da einfach nur so irgendein Spiel gehabt. Wenn man da ein gut geschriebenes hat, kann man mit 64 Kilobyte oder eigentlich sind es ja 42 benutzbare Kilobytes sicher was machen, das für einen normalen Spieler mit, keine Ahnung, 16, 12 nicht mehr schlagbar ist.
Ja, nochmal so zur etwas zeitlicher Einordnung. Linux 001 Version gab es tatsächlich schon 91. Also da hat man hier noch nichts von Linux gewusst. Aber klar, das war halt so die erste veröffentlichte Version, die Linux Torvalds da mal rausgehauen hat. Ich glaube, da hieß es auch noch gar nicht Linux, ich weiß nicht genau. Oder haben dann andere Leute das Linux genannt oder so, haben das in diesen Ordner mal eingelegt. Irgendwie so ist der Name dann entstanden. Ja, das Userland, das gab es ja auch schon hier auf diverse heterogene Unix. So ist das GNU auch entstanden, weil halt jedes Unix ein bisschen anders war und dann wollte Stallman das halt besser und gleich für alle machen. Während Linux, aber ich meine, Linux ist halt das, was heute viele benutzen hier. Das ist halt doch auch schon relativ alt. Ne? Hier zum ersten Mal eingesetzt wurde ist es auch in diesem Terminalraum, wo diese Terminals standen von der WEX. Da gab es einen PC, ich weiß nicht, was war das, 286er oder 8086 oder irgend sowas. War eigentlich auch nicht wichtig, weil der hatte nur einen Zweck, nämlich Dateien von der WEX oder von den Großrechner auf eine Diskette zu kriegen, damit man sie mit Holm nehmen kann. Weil der Holm hat ja niemand Internet gehabt. Das wäre ja zu einfach, ne? Wann hattest du das erste Mal Mail daheim, Herbie?
1990.
Also davor hat man mindestens das braucht und danach kommt man zum Herbie dann und zumindest sich per E-Mail irgendwie was zuschicken. Was Kleines natürlich.
Ja,
aber weißt du, was Großes passt auf eine Diskette auch nicht. Also.
Doch, weil da gab es dann so ein paar tolle Packprogramme. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand an ARJ erinnert. Ja. Und da konnte man große Dateien in kleine Teile, also klein heißt in dem Zusammenhang 700 Kilobyte oder 1,4 Megabyte große Blöcke aufteilen. Und,
ja, damit man es auf mehrere Disketten
genau,
verteilen kann.
Genau, wenn man dann mal so Päckle mit keine Ahnung, 5 oder 10 Disketten hat, also mehr braucht kein Mensch.
Ja, jedenfalls, dieser Rechner, der lief unter DOS. Und DOS hatte schon damals irgendwie die typischen Microsoft-Probleme, da waren immer Viren drauf. Weil, naja, Hinz und Kunst sind mit ihrer Diskette gekommen, da haben sie womöglich dann auch nur ein Spielchen gespielt, das sie da von der Diskette mitgebracht haben. Und dann passiert das halt schon mal. Ne? Und um dieses Problem irgendwie zu umgehen, hat man dann mal angefangen, auf diesem Rechner ein Linux zu installieren. Und das war der erste Rechner, der Don't Panic hieß. Und der hatte einen öffentlichen Account, der hieß Transfer. Da konnte man sich einloggen und mit dem konnte man erstens FTP zur WEX machen. Konnte sich seine Datei herunterladen und dann anschließend auf eine Diskette schreiben. Und war halt deutlich weniger virenanfällig. Oder eigentlich gar nicht, weil war ja Linux. Und das war, soweit ich weiß, ein Kernel 099, Patch-Level, unklar. Ich weiß nur, das war die Zeit, da hat man immer drauf gewartet, welche Kernel-Version kommt jetzt raus und so. Und dann war also irgendwann 099, Patch-Level 99. Und da hieß es, jetzt muss er 1.0 machen. Und da kam 099, Patch-Level 100 raus.
Also zum Thema Viren habe ich auch noch zwei kleine Geschichten. Das eine war, also als dann PCs in der Schule waren, hat man natürlich auch irgendjemand auf die Idee gekommen, Viren zu schreiben. Ich war da nicht beteiligt, also meistens. Und das eine war, man konnte da Viren schreiben, die richtig die Hardware kaputt gemacht haben. Einer war, hat so funktioniert, man konnte die Einstellungen vom Diskettenlaufwerk an vielen Stellen ohne große Sicherheitsabfragen ändern. Und wenn man da die Aufsetzgeschwindigkeit, andersrum die Aufsetzverzögerung vom Schreiblesekopf, auf die Diskette auf 0 runtergesetzt hat und dann in der Schleife so schnell wie möglich aufgesetzt, wieder weg aufgesetzt, dann hat es so richtig gemacht und man das dann so ein paar Sekunden hat laufen lassen, war das Diskettenlaufwerk kaputt. Also man hat richtig ein Virus schreiben können, der Hardware kaputt gemacht hat, das ist das eine. Und das andere war, unsere Lehrer hatten dann auch irgendwann mal so, weiß nicht, Paranoia, auf jeden Fall hatten sie halt niemand mehr an Lehrerrechner gelassen, wo die ganzen Noten drauf sind. Und jetzt ist natürlich was Verbotenes, gerade extra sportliche Herausforderung. Und das Rätsels Lösung war dann ein Virus, der sich über Disketten ausgebreitet hat und ganz unauffällig verhalten. Also er hat nichts gemacht, er hat nur abgefragt, ob ein ganz bestimmter Drucker dranhängt, der nur im Lehrerzimmer steht. Und wenn er den bemerkt, soll er ein Smiley auf dem Bildschirm malen. Klar, also wir haben eigentlich nie irgendwas. Also sagen wir mal so, die Clique, in der ich war, hat immer darauf geachtet, nichts kaputt zu machen. Das ist eigentlich auch bis heute so ein bisschen Hackerethik muss man haben. Und das mit dem Diskettenlaufwerk kaputt machen, der hat auch richtig Ärger gekriegt. Also das war damals schon so, wenn man sich nett verhält und auf Schwierigkeiten hinweist, dann ist meistens kein so großes Problem. Im Gegenteil, man wird vielleicht sogar noch gefragt, tut, unser Rechner läuft nicht mehr, dann darf man ins Lehrerzimmer, also so als Stöpsel da, das ist schon was Tolles. Und wenn man was kaputt macht, dann muss man richtig mit Ärger rechnen. Apropos Ärger, ich habe vorhin, es hast du drunter, wollte ich dich noch fragen, warum hast du da den Golfkrieg?
Einfach so zur Zeiteinordnung. Okay. So was man so
also mit Computer
damals so erlebt hat. Nee, hat nichts mit. Ja gut, hat insofern natürlich mit Computer zu tun, als dass sie dann natürlich auch entsprechend irgendwie Dinge eingesetzt haben in dem Krieg. Aber.
Waren die schon so mit embedded?
Naja, wie gesagt, also, wie gesagt, ja. Wenn ich 69 zum Mond geflogen und also ja. Es ist erstaunlich, wie wenig Computer man doch relativ viel machen kann.
Na, der Zentralrechner von der Voyager läuft auch immer noch, gell?
Ja, ja. Ja? Welche Voyager?
Die zweite, glaube ich, die am Pluto auch vorbei ist.
Ah, nicht der mit Janeway.
Nein. Ah, okay.
Welcher ist nach welchem benannt?
Die zweite.
Ich habe nur noch aufs zweite Blatt umgeblättert, weil ich habe noch das letzte hier eingefügt. Die Firma Triumph Adler, die gibt es noch. Die ist inzwischen von Kyocera übernommen worden. Und was ich vergessen habe, noch letztes Jahr noch hat man sie in eine GmbH umgewandelt. Also man sieht, ernsthafte Bürocomputer, deswegen gibt es die Firma auch noch. Was macht die Firma Schneider heute?
Die gibt es nicht mehr.
Sisch. So viel ich weiß. Spielgerät, nicht wahr? Also.
Wie lange dauert das, bis sich da was ändert? Das kannst du ewig laufen lassen, da brennt sich nichts ein. Das ist ein ganz normaler Fernseher.
So. Naja, also da was auf dem Fernseher bewegt sich die Dinge meistens, bis aufs Dashbild.
Naja, also wenn ich da früher dran programmiert habe.
Aber ich glaube, Dashbild gibt es halt auch nicht mehr, ne?
Nee, jetzt gibt es die Keycam-Warte der Nachtschleife.
Ja, okay. mit Berndes Brot, ich kenne es ja.
Ich springe jetzt gerade ein bisschen wild durch die Gegend, aber wenn da Relay-Party dran steht, also früher gab es mal sowas, das ist heute. Ja, vielleicht in anderer Weise auch wieder. Im IRC-Channel hat man ja viele Leute kennengelernt, aber man wusste nicht, wie sie aussehen. Und damit man es halt mal weiß, wie sie aussehen, hat man sich irgendwo verabredet. Da gab es dann so Partys. Und meistens war das dann recht lustig. Da hat man seinen Computer dann meistens nicht mitgebracht, sondern einfach so halt sich in der Kneipe oder bei jemandem zu Hause getroffen, in der WG, genau.
Also es gab zwei Relay-Partys hier in Ulm. Die zweite war 93. Da war ich ziemlich aktiv, aber doch, kann ich mich daran erinnern. Wer hier in Ulm das Bettergeuze kennt, das da draußen so Richtung Blaustein so ein Treff ist, das war früher hier am Eselsberg. Und das war eine Gründung, irgendwelche Punks aus der Stadt und der Usta hier von der Uni. Die haben sich da zusammengetan und haben dieses Bettergeuze gegründet. Und in dem Bettergeuze hat diese zweite Ulmer Relay-Party stattgefunden. Und ob es Anlass oder Grund war, hinterher hieß es ja, also bei dieser Relay-Party sei doch irgendwie, das ging ja gar nicht, da sei halt also Klingelschilder abgerissen und Blumenbeete zerstört worden beim Grillen oder so. Und daraufhin ist das Bettergeuze da rausgeflogen. Ich kann mich an den Antwortbrief erinnern, der hier dann vom Usta aus geschickt worden ist. Da hieß es dann ja, also wenn es so Punkkonzerte sind, das sei ja schon verständlich, dass das irgendwie nicht immer ganz ohne Nebenwirkungen abgeht. Aber wenn harmlose Computerexperten kommen, ne, wir, das könnte ja wohl gar nicht sein, dass da so was Schlimmes passiert. Aber es hat nichts geholfen, das Bettergeuze musste dann auch da ausziehen. Ja, also man muss auch sagen, die Relay-Partys damals, das war, das deutsche Internet trifft sich. Also da waren halt alle, die im deutschen IRC unterwegs waren, eingeladen. Ungefähr die Hälfte ist gekommen und es waren halt 70 Leute da. Also es war durchaus mit so einer Facebook-Party vergleichbar. Das irgendwie die Nutzerzahlen sind heute nicht mehr so. Weiß auch nicht, woran das liegt.
Wenn alle die Hälfte aller Facebook-User
sind. Ja.
Ohne Doppelanmeldung.
Ja, ich glaube, das war so das Wesentliche, was man erzählen wollte. Aber ich glaube, der Felix möchte nur ein bisschen seinen Rechner zeigen. Und ich glaube, der Herbie kann bestimmt auch noch ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen.
Ich versuche mal so lange ein Spiel zu laden.
Ich hätte mal eine Frage, weil es dann noch was in der Liste weit unten steht.
Ja. Da, erste Seite, zweite Seite.
Telebus, Stadtnetzprojekt. Was war das?
Nur so zum ja, da gab es hier in Ulm das sogenannte Stadtnetzprojekt. Da hatte sich die Stadt Ulm neue Rechte angeschafft und ja, wir haben hier feststellen müssen, dass wir eine Innovationsregion sind und Spitze im Süden und sowas. Und da muss man natürlich irgendwas machen. Und zum einen gab es die Möglichkeit, sich zum Ortstarif über ISDN einzuwählen, über das Stadtnetz. Das hat so manchmal funktioniert. Aber war natürlich schon ein deutlicher Fortschritt, als wie wenn man das nur zusätzlich zahlen muss. Sowas wie DSL gab es ja nicht. Ne? Und von wegen irgendwie zeitunabhängige Tarife, da hat man natürlich nach jeder Minute irgendwie, die man im Internet war, hat man bezahlen müssen. Und wenn das zum Ortstarif ging, da war das schon ein Fortschritt. Also Ortstarif, Telefon, ne? Akustikkoppler und sowas. Also ISDN dann. Also Stadtnetzprojekt war schon ISDN. Und das andere war der sogenannte Telebus. Der Volker hat es mal so trefflich formuliert. Der Telebus sei eine Organisation, die es Vereinigungen, die nicht so viel Geld haben, wie zum Beispiel Gewerkschaften und Kirche. Ja, genau. Also der Lacher war beabsichtigt. Ich glaube, Volker hat vor allem zur Kirche auch ein besonders gespaltenes Verhältnis. Aber da waren tatsächlich ein paar kirchliche und gewerkschaftliche Gruppierungen irgendwie mit dabei beim Telebus. Unter anderem übrigens auch der CCC. Also diesen Organisationen es erlaubt, umsonst ins Internet zu kommen. Also da kommt man dann Webseiten bauen. Also gab es dann schon www und man konnte über diesen Telebus Webseite haben. Und Moment, schauen wir mal, Telebus, ich glaube, dass es die noch gibt. Telebus.de. Ah. Zusammenarbeit für eine bessere Umwelt. Okay, also so richtig zu SWU Telenet GmbH. Wo ist es denn? Ich sehe es nicht. Naja, also so richtig gibt es sie nicht mehr. Im Wesentlichen gab es da halt dann eine Linkliste mit verschiedenen Unterseiten für die einzelnen Gruppierungen. Wobei der CCC nie seine Seite auf telebus.de gehostet hatte, sondern nur einen Link auf ulmccc.de dann hatte. Wir waren da insofern beteiligt, als dass wir die Suchmaschine für das Stadtnetzprojekt baut. Da gab es eine Ausschreibung und da hat sich der CCC damals beworben. Kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Aber damals, ja, da hat man auch ein paar Mark dabei verdient. Ne? Ging was in die CCC-Kasse. Haben wir wahrscheinlich die Zinsen noch. Ja, das war dann das dritte Ding, was sie gemacht haben, nämlich sogenannte Stele. Da waren also Rechner in der Stadt unterverteilt mit so einem Metallgehäuse, das nannte sich Stele. Die hatte so ein bisschen Probleme, weil, naja, wenn die Sonne drauf geschienen hat, hat man es nicht gesehen. Wenn es geregnet hat, war es kaputt. Ähnliche Dinge. Irgendwann hat man die meisten dann mal abgebaut. Herbie hat mal irgendwann erzählt, die sei jetzt in der Wilhelmsburg irgendwie aufgetaucht und da irgendwo in einem Keller eingelagert und wahrscheinlich bis heute. Ich nehme doch mal das Mikrofon hier.
Da die Dinger bei Sonnenbestrahlung zu heiß wurden, hat man Löcher reingebohrt. Dann wurden sie nicht mehr so heiß und dann ging man daher mit einem Hochdruckstrahler und hat sie gereinigt. Das war dann das Ende. Seitdem liegen die eingelagert oben in der Wilhelmsburg.
So viel zur Innovationsregion. 1,3 Millionen, sagt Herbie, ne? Wie dem auch sei. Also man hat damals schon einiges irgendwie verbockt und aber es ist einfach normal. Ich darf auch gar nicht dran denken, was sie damals für den Rechner zahlt haben. Also ich glaube, meine Rechner hätten immer 5.000 Mark kostet oder so. Ich weiß, der nicht mehr, der letzte nicht mehr, stimmt, der war günstiger. Und das ist der schnellste, ja. Also, ich weiß gar nicht, mein erster Laptop war aber, glaube ich, auch noch in der Größenordnung. Das war dann schon Euro, aber. Und davor halt, naja, der 386er habe ich auch irgendwie 5000 Mark auf den Tisch gelegt. Mit Drucker natürlich, da war dann schon 24 Nadeldrucker dabei, während zu dem hier hatte ich noch einen 9 Nadeldrucker. Da hatte ich dann irgendwann angefangen, Papier zu sparen, weil, naja, man muss ja irgendwie da immer Papier einlegen in so einen Drucker und dann habe ich halt mal Papier genommen. Das war schon gelocht und da hat sich das irgendwie verhakt. Seitdem hat der Drucker nur noch 8 Nadeln. Aber noch kein Drucker. Da war wie bei so Schreibmaschine mit einem Farbband. Und dann haben die Nadler einfach durch das Farbband die Tinte aufs Papier gedrückt. Als ich den 24-Nadeldrucker gekauft habe, da gab es schon Tintestrahldrucker. War sogar einer recht günstig, aber der hat ein deutlich schlechteres Schriftbild gehabt als mein Nadeldrucker. Dann habe ich dann doch lieber den Nadeldrucker genommen. Und also arg viel besser als der 24 Nadler ist dann eigentlich nie mehr geworden. Also man muss es ja auch sehen können. Also ich habe da mal was ausgedruckt damit und bin damit in eine Druckerei gegangen zum Vervielfältigen. Und der war also überzeugt, das sei von einem Laserdrucker. Weil, naja, später habe ich dann nicht, oder eigentlich ja gleichzeitig mit dem Rechner habe ich ja auch hier in der Uni dann schon Drucker gehabt und da gab es halt doch Laserdrucker so im Rechenzentrum. Ja, damalige Laserdrucker halt, aber so arg viel hat sich da jetzt doch nicht mehr getan. Während der neuen Nadeldrucker, der ist schon ein relativ exotisches Gerät. Erstens recht laut, besonders seit er nur noch 8 hat. Auch vom Schriftbild her nicht so überzeugend. Aber ganz toll, er hat einen Rollenpapierhalter. Da kann man Papier von der Rolle benutzen. Nicht nur das Endlospapier, das so in Stapel ist sondern und dann immer perforiert, sondern auch so echtes Endlospapier. So. Ohne Perforierung dazwischen, dass man nicht irgendwie abreißen muss. Und am Drucker natürlich dann so die Vorrichtung, um das dann sauber abzureißen. Also. Ein Typenraddrucker gab es von Schneider, ja.
Also, genau. Von Schneider gab es dann noch einen Typenraddrucker. Das kann man sich vorstellen wie eine Schreibmaschine, bei der die Typen, also die Hämmerchen, die da hinhauen, auf dem Rad angebracht sind. Dann dreht er sich immer auf die richtige Stelle hin und von hinten haut ein Hammer drauf. Die Geschwindigkeit waren, glaube ich, so 5 bis 10 Zeichen pro Sekunde. Also wenn man da ein DIN A4-Blatt ausgedruckt hat, hat man schon zwischendurch Kaffee trinken gehen können. Aber erstens war es noch trotzdem, ja, vielleicht nicht unbedingt viel schneller als eine geübte Sekretärin, aber man hat halt keinen Menschen mehr gebraucht. Also das war noch ein bisschen älter als 9-Nadeldrucker. Dann 9-Nadeldrucker hatte ich, glaube ich, auch mal. 24 ist an mir vorbeigegangen und ja gut, solange ich an der Uni war, habe ich keinen Drucker gebraucht, klar. Genau, hier ist mir gerade noch was aufgefallen zum Thema damals. Also ich glaube, die Leute hatten irgendwie andere Einstellungen zum Krieg. Da Tank Battle, also Panzerschlacht, Copyright 1985, das kriegerische Spiel mit dem Tod für 2 Spieler auf dem Bildschirm. Also so, richtig reißerisch.
Gut, Felix, dein Einsatz.
Nachdem ich ein bisschen zugehört habe, habe ich mir gedacht, ich habe auch eine Zeitkarte, allerdings eine ganz witzige. Denn ich hatte Kontakt mit meinem ersten Computer nicht 1984 83, wie ich immer geglaubt habe, sondern 1969. 1969 habe ich noch in einer Fabrik gearbeitet, die tatsächlich eine Hollerith-Maschine hatte. Und Hollerith-Maschinen, das wissen die wenigsten, sind eben diese Lochkartenmaschinen. Ohne Hollerith-Karten hätten diese 6 Millionen Juden nicht so getötet werden können im Zweiten Weltkrieg, denn innerhalb von 4 Wochen nach dem 8. Mai 1945 sind alle Hollerith-Maschinen von den Amerikanern, die sie an die Deutschen ausgeliehen haben, nach Frankreich verbracht worden und 2 Jahre später waren sie wieder in Deutschland zurück. Das nur zur Sache für Hollerith. Und 1969 haben die noch in den Fabriken gestanden. Und die Nachfolge von Hollerith ist uns auch noch bekannt. Das ist also eine der ältesten Firmen, IBM. Ich selber bin gelernter Fabrikelektriker und habe 1983 gedacht, also ich habe viel elektrisches Spielzeug gehabt, aber das hat mich dann denn doch gepackt. Und bin dann einfach losgeschoben, ohne es wirklich zu wissen. Und bin in Düsseldorf zu Karstadt gegangen. Und da habe ich dann für 135 D-Mark meinen ersten Computer gekriegt. Und das war ein Sinclair Spectrum. Und da es vorhin immer wieder über die Leistung gegangen ist, will ich gar nicht sehr viel erzählen. Aber das ist nicht der Computer, das ist nur ein Abbild davon, sondern das ist der Speicher. Und das Geile an dem Speicher ist, und deswegen sage ich das auch nochmal vorher, dieser Speicher hat, wenn ein Programm, und wir haben da damals eben nicht
in Kilobyte oder sonst irgendwelchen Größen gerechnet, sondern nur in Minuten. Also ein Programm hat ungefähr 4 Minuten. Und wenn in dem Speicher jetzt 60 oder 120 Minuten Zeit hatten, kann sich jeder ausrechnen, wie viele Spiele da draufgegangen sind. Die Erklärung natürlich für den Speicher ist ganz einfach, wenn ich das ein bisschen nach oben und nach vorne halte. Der Speicher war eine ganz einfache Kassette und darauf wurde gespeichert. Das ist natürlich gleichzeitig der Nachteil für mich gewesen, dass den Speicher ich nicht haben wollte, aus ganz einfachen Gründen. Der Speicher war nicht nur laut, sondern er war auch schrill. Und von daher habe ich zwar ab und zu das ein oder andere Programm gespeichert, aber neben der Speicherung habe ich es dann auch sein gelassen. Das ganze Teil ist hier zu sehen und dieser 48 Kilobyte Computer, wir haben also beim der Grillparty heftig drüber gelacht, ist an einzelnen Tasten 5-fach belegt. Also man muss nicht nur Klavier spielen können damit, sondern man muss auch wirklich sehr gut damit umgehen können. Das Enorme an diesem Computer ist natürlich, ich sage es mal, die fantastische Fähigkeit des Absturzes. Also wenn der Computer abstürzt, auch hier sei die Technik richtig nur auf die Physik beschränkt, und zwar wenn der Computer ungefähr so hier aus 1,60 Meter abstürzt, dann hat er 4 bis 6 Mal Zeit, hoch und runter zu fahren. Das heißt, der Computer ist, wenn er eingeschaltet wird, und diese 400 Gramm des Computers wären natürlich von den 400 Gramm des Netzteils fürchterlich aufgewogen. In dem Moment, wo ich die 9 Volt an den Computer lasse, ist er auch hochgefahren. Das wollten Sie also bei der Grillparty nicht glauben. In dem Moment, wo ich ihn reinstecke, war das Bild da. Also das ist jetzt der Witz, wenn der runterfällt, hat er dreimal Zeit, hoch und runter zu fahren. Dann ist es natürlich...
Ist ja beim Alphatronic auch so ähnlich. Also schaltest ihn ein und wenn man nicht von der Diskette bootet, ist er auch gleich da.
Das Speicherkabel ist, wie hier ganz einfach zu sehen, am Computer mit 2-3 mm Audioklinken anzuschließen. Das heißt, das Speichermedium ist tatsächlich, wie es auch hier auf dem Bild zu sehen ist, ein Kassettenrekorder. Also der Kassettenrekorder war die Speichermaschine und das Speichermedium war jene besagte Kette. Und man brauchte also nur einen Doppelstecker, Phone in, Phone out, Audio in, Audio out. Das dazu, dann hat der Herbe schon klar und deutlich gesagt, dass das das Monitorkabel ist. Das Monitorkabel war also beim Computer wie in der Steckdose der Wand. Und hier steht auch tatsächlich bezeichnenderweise TV drauf. Man hat hier also einen Umwandler. Und das ist das Schöne an diesem Gerät. Wenn man es einmal auf den Kanal 34 eingesteckt hat, dann war das Bild sofort da.
Also, Herbie, du als Radiofernsehtechniker, kann man sowas halt noch einen Fernseher anschließen?
Selbstverständlich, es ist der terrestrische Anschluss eines jeden Fernsehers.
Also Fernseher hat sich wohl nicht so viel geändert?
Nee.
Okay, sie sind flacher geworden, aber.
Ja, meine Zeittafel war dann 1983, habe ich mir ein Sinclair Spectrum gekauft. Dann bin ich ins Ausland gegangen und habe mir eine Canon Schreibmaschine gekauft mit 6D Batterien und einem kleinen Speicherstein für die zweizeilige Anzeige. Ich bin also der einzige von 400 Monteuren gewesen, der auf seinem Schreibmaschinencomputer in Anführungszeichen seine Berichte mit Maschine geschrieben hat. Als ich dann zurück war und hierher gezogen bin, hatte ich einen Psion, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, das ist so eine ganz kleine Maschine gewesen, Computer mit Programm, alles zusammen und dabei. Und ich hatte eine der ersten Maschinen, die hieß MC400. Und da hatte man dann also auch die Möglichkeit, Spreadsheet, sprich seine Excel-Datei, drauf zu machen. 1994 bin ich dann mit dem 486er Computer über den Browser Netscape in L.A. gewesen, auf einer, auf einer Schulseite. Und habe dazu aus der Messerschmittstraße hier in Ulm von der Firma Look den Zugang gehabt. Das waren drei kleine Kassetten, die dann kleine Floppy-Disks, wo dann der ganze Zugang drauf gewesen ist fürs Internet. Frag mich nicht, was für ein Internet, weil beim Internet habe ich es immer genauso gehalten wie hier mit meinem Computer. Ich habe mich gegen alle Lauschangriffe gewehrt, indem ich kurz und trocken von meinem Modem den Stecker aus der Wand gezogen habe, wenn ich fertig war. Also bei mir musstest du, und ich habe ihn auch nur dann reingesteckt, wenn ich irgendwas senden wollte oder irgendwas holen wollte, und dann habe ich ihn rausgezogen. Dementsprechend viel oder wenig Computer, weil sie damals so robust gewesen sind, sind kaputt gegangen.
Hast du irgendwas Näheres zu den Teilen? Ich weiß nicht, versuch gerade.
Nee, das, mir ist nur deswegen eingefallen, welche Computer ich hatte. Das war der witzigste. Also alle kennen ja Olympia, die Schreibmaschine. Und ich hatte von Canon eine Reiseschreibmaschine mit Batterien und einen Speicherstein und einer tatsächlichen 80-Zeilen-Ansicht. Also man konnte nicht die ganze Seite sehen, aber eine Zeile konnte man immer sehen. Und ich habe da immer meine DIN A4-Seiten vorher editiert und dann ausgefüllt. Das war jetzt nur mehr oder weniger auch nur ein Witz, weil das ist also kein richtiger Computer gegeben, sondern eine Schreibmaschine mit Speicherstein. Zurück zum Sinclair Spectrum, den ich also ganz interessant fand, mit dem ich auch viele Nächte verbracht habe. Und diese wunderschöne Fähigkeit, so schnell hoch und runter zu fahren, wurde also oft von Putzfrauen sabotiert, die dann also, wenn sie den Fernseher früh morgens um 6 Uhr, wenn ich aus dem Hotel gegangen bin, gefunden haben, einfach einen Stecker gezogen und ich durfte dann mein Programm am Abend wieder neu schreiben. Wie gesagt, das war manchmal ganz schön witzig. Der Herr Sinclair, der ein britischer Erfinder und ein Unternehmer ist, hat also nicht nur diesen Computer entwickelt, sondern er hat auch Taschenrechner gemacht und unter anderem auch ein Elektrofahrzeug, 45 Kilo schwer, das also tatsächlich eine Reichweite von 40 Kilometer hatte und das eben in den 80er Jahren. Das Witzigste, was ich von ihm fand, das ist erst nach dem Interesse am Grillfest gekommen, er hat auch eine LED-Uhr gemacht mit seiner Firma Sinclair Radionics, die zwar batteriegetrieben war, allerdings temperaturabhängig ungenau ging und die Batterien haben auch nur ein paar Tage gehalten. Wie gesagt, wenn ich dann ein bisschen über die Technik innen drin in dem Sinclair erzähle, dann ist es klar und verständlich, der Bursche hat nicht nur sparsam gearbeitet, sondern auch mit riesengroßen Fehlern, warum auch nie ein Erfolg geworden ist. Weitere Erfindungen, nur mal gleich vorab zu dem ZX Spectrum, sind ein kleiner Drucker, ein 100 Kilobaud Netzwerk, Speicherkarten, Computerspeicher, Taschenfernseher, ein Taschenradio, Ohrsteckerradio, zwei Taschenrechner, bla bla bla. Also der Mann hat eine ganze Menge gemacht. Das habe ich jetzt einfach nur mal rausgeholt, weil keiner kennt hier Sinclair Spectrum. Und das war eine englische Maschine, die ganzen Engländer sind drauf abgefahren. Ich habe also für 50 Pfennig mir immer Programmierzeitschriften gekauft und dann 4 Stunden lang ein Programm abgeschrieben. Aber es war nie meine Sache, irgendwelche Ritter oder Spiele oder sowas hat mich nie interessiert. Schreiben ja, Text ja, aber sonst nicht viel. Der erste Sinclair ZX81.
Psion habe
ich ja. Ah, danke schön. Ja, aber das ist die Psion-Maschine. Und zwar ist das ein Laptop gewesen, der hier oben ein wunderbares Touchpad auch gehabt hat. Und genau, die MC400-Maschine. Und von Psion gab es dann als Nachfolger ein ganz kleines Palm-Gerät, was nun wirklich alles drauf hatte. Also beim Palm brauchtest du fast so gut wie gar nichts mehr, waren schon 6 Programme gleich von vornherein drauf, bla bla bla. Aber wie gesagt, das hat mich alles nie richtig befriedigt. Ich wollte immer von meinem Computer was anders haben. Zurück zum Sinclair Spectrum. Der Aufbau des Rechners war darauf ausgerichtet, preiswert zu sein. Also auch bei den Bauteilen und hauptsächlich da wurde gespart. Es kam ein 48 Kilobit Speicher aus defekten 64 Kilobyte Speichern zum Einsatz, was ganz witzig war, habe ich ja nie gewusst. Der Custom Chip, das heißt die ULA, kümmerte sich um die Bilddarstellung und die Tonausgabe und die Kassettenrekorder-Schnittstelle. Und die Bilddarstellung wurde dann also damit nicht belastet, weil man hat es wirklich auch extra ausgelagert. Die Grafikauflösung 256 x 192 Pixel. Farbdarstellung jeweils 8x8 Pixel in Blöcken und der Farbraster war 32x24 Blöcke. Wie gewöhnlich kam das alles aus dem Fernseher und man konnte dann noch unterscheiden zwischen dem Frame und dem Paper. Ink und ich habe das mal so weit getrieben, dass ich dann das Ganze auch noch blinken gemacht habe. Also ich habe den Rahmen in einer Farbe blinken lassen, das Papier in der anderen und die Schrift dann in der anderen. Und wenn du das keine 5 Minuten ausgehalten hast, brauchtest du keinen Alkohol mehr, dann warst du wirklich besoffen, weil es war wirklich grässlich. Also, oder wolltest du morgens aufwachen und warst noch richtig schlaftrunken, brauchtest du nur den Computer anschauen. Im ROM ist hauptsächlich ein Basic-Interpreter mit integrierter Eingabeaufforderung und Betriebssystem untergebracht. Und diese Eingabeaufforderung ist so intelligent, weil du hier am PC, sprich an der Maschine, dann auch tatsächlich Befehle drauf hast wie Return, Input, Poke, Print, GoSub, GoTo. Ich habe nur ein paar vorgelesen, wo also immer wieder, ohne dass du irgendwelche Fehler machtest, eingeben konntest, was du wolltest. Das ist eines der ganz wichtigen Teile, die gerade eben runtergefallen sind. Ich habe natürlich meinen Rechner modifiziert, indem ich hier eine Schaumstoffleiste aufgebracht habe, nachdem ich gesehen habe, dass er eines Abends hier durchgehangen hat, weil er so heiß gelaufen ist. Also habe ich dann gleich für Hinterlüftung gesorgt, indem ich da eben noch eine Schaumstofflippe spendiert habe. Wie gesagt, es hat sehr viel Spaß gemacht, aber es hat mich nie wirklich interessiert. Ich bin dann, als ich hier in 94 meinen ersten 386er gekauft habe, zu Windows und Word gekommen und hatte dann meinen Internetzugang und das ist alles, was ich haben wollte. Das war's. War eine sehr schöne Maschine. Wer lustig ist, kann sie sich gerne ausborgen, damit spielen. Es gibt also dadurch, dass der vorgefertigte Befehl auch innen drin hat, ich habe knapp 10 Bücher auch dazu. Es gibt also hervorragende Vektorgrafiken und solche Sachen, die hochinteressant sind, aber für mich immer nur Spielerei gewesen sind. Ich wollte einfach nur Text haben und das möglichst einfach und möglichst schön und möglichst schnell. Das war's zum ZX Spectrum.
Jo, danke Felix. Was man gerade nur als Windows und Word sagte, eingefallen ist, auf meinem 386er war ein DOS 401 drauf und man konnte natürlich auch in Windows starten. Aber so richtig zugesagt hat man das nie. Ich meine, man hat ja dann grafische Programme vom DOS aus gestartet und das war dann auch okay. Ich hatte mir damals einen LaTeX-Compiler auf meinem Rechner installiert. Das hört sich jetzt so einfach an. Halt, apt-get install LaTeX oder so, ne, dann ist es drauf. Aber ganz so einfach war es damals nicht. Also man hat sich zum einen ja das irgendwie, Internet daheim gab es ja nicht, hat man also irgendwie auf Diskette ziehen müssen, irgendwo in der Uni oder so. Und dann hat man, also da gab es eine spezielle Distribution für DOS. Das nannte sich EMTech, das Eberhard Mattes Tech. Und da musste man dann sich noch Fonds dazu rendern. Und da habe ich also auf dem Rechner das Batchfile angeschmissen, das die Fonds rendert und mal eine Nacht gewartet und geguckt, ja, wie viel hat er denn geschafft in der Nacht? Und dann habe ich mal hochgerechnet, wie lange er denn braucht für alles, was ich eigentlich machen wollte. Und dann habe ich festgestellt, irgendwie, ich glaube, 3 Monate oder so hätte er dann ununterbrochen rechnen müssen. Und ich meine, das lief nachts in meinem Zimmer, die wollten eben dran schlafen. Also es ging schon mal eine Nacht, aber eigentlich 3 Monate wollte ich das nicht machen. Ich hatte aber 4 Megabyte Hauptspeicher in meinem Rechner drin. Und das ist brutal viel für eine DOS-Maschine, weil die kann ja nur 640 Kilobyte verwalten. Ich hatte meistens eine große RAM-Disk, weil, naja, kann man dann schnell auf die Daten zugreifen, die auf der Platte liegen sozusagen. Und es gab so ein paar Tricks, so mit High und Extended und Expanded Memory, wie man sich doch ein bisschen mehr als diese 640 Kilobyte verschaffen kann. Und da habe ich dann ein bisschen tief in die Trickkiste gegriffen und dann ist es in einer Nacht durchlaufen. Und da hatte ich also LaTeX auf meinem DOS-Rechner. Jetzt brauchte man natürlich noch einen Editor. Edlin war dabei, ja. Aber Edlin, ihr habt vielleicht die Vorträge vom Milo gehört und habt den ED kennengelernt. Der Edlin war im Grunde der ED für DOS. Also man konnte einzelne Zeilen editieren und den Text angucken, ist Luxus. Also nicht wirklich das, was man will, um wenn man schon VI gewohnt ist. Weil ich hatte ja vorher hier in der Uni schon VI. Übrigens auch in der VMS, der war allerdings sehr langsam, weil der war irgendwie emuliert. Das war kein Native VI. Gab es dann später, glaube ich, auch mal einen schnelleren oder so. Später habe ich dann auch mal ein VI unter DOS gehabt. Aber anfangs habe ich tatsächlich Word für DOS benutzt, um meine Tech-Files zu schreiben. Word für DOS ist gar nicht so unähnlich wie VI. Also, das ist toll. Kann man echt brauchen.
Weil du gerade gesagt hast, wie man sich jetzt LaTeX besorgt hat. Also wie hat man sich überhaupt Programme besorgt? Also erstens war es damals, wir haben ja das Thema damals, noch nicht ganz so, ich weiß nicht, ob es illegal war, auf jeden Fall hat eigentlich kein Herrn danach gekräht, wenn man sich irgendwelche Programme kopiert hat, weil die meisten Leute wussten gar nicht, ein Computer, eine Schreibmaschine irgendwie mit Bildschirm dran und ein Programm, ja, weiß auch nicht, was das ist. Und ja, bei Kassetten, die zu kopieren, das kann man sich vielleicht noch vorstellen. Man nimmt man halt zwei Kassettenrekorder. Beim einen, also wenn man es primitiv gemacht hat, dann hat man einfach das Mikrofon vom anderen vor das eine gehalten. Das war dann relativ schlecht, die Qualität. Also da war dann der Kopierschutz eingebaut, wenn man da so das ursprüngliche Original gehabt hat, so die ersten Kopien, die Masterkopien, von denen konnte man dann vielleicht noch eine zweite Kopie ziehen, aber ab der dritten wird es dann langsam schwierig. Kann ich dann nachher noch was, beim Schneider gibt es dann den Unterschied zwischen Read Error A und Read Error B. Sagt dir das was? Also, wenn der versucht, von der Kassette was zu lesen, dann kann ja was schief laufen. Und wenn es nicht ganz so schlimm ist, dann ist Read Error A. Das sind einzelne Blöcke, die da eine Checksumme am Ende haben. Read Error A heißt, versuchen zurückzuspulen bis zum Anfang von dem Block, der gerade fehlerhaft war. Und nochmal zu starten. Bitte drücken Sie eine Taste und dann lädt das. Wenn man das dann so zwei, dreimal macht, dann liest er vielleicht drüber und kann es doch noch lesen. Also dieser Soundchip, der hat wahrscheinlich auch noch Rauschen drauf, dass es wirklich ging, dass mal geht, mal nicht. Read AOB war dann so die volle Katastrophe. Es kann sein, man hat dann da gab es dann bis zu 2 Stunden, also 120 Minuten Kassetten. Eine Seite, 1 Stunde, und wenn man da dann so mal 40 Minuten geladen hat und dann kommt ein Read Error B, dann da kommen dann sehr starke Gefühle, könnte man sagen. Ich habe nie an die Wand geschmissen. Und dann kamen ja irgendwann Disketten, die hatten eine wahnsinnige Speicherkapazität von, ich weiß nicht, du hast vorhin gesagt, 120 Kilobyte waren zu wenig, aber 360 Audi. Ich glaube, das ist aus dein Hotel.
Jetzt. Die bis hoch zu der High Density 3,5 Zoll Diskette mit 1,44 MB.
Ach so, ja, genau. Also, aber die 3 Zoll. Für einen Schneider waren ja so, aber waren trotzdem noch sehr große Speichermengen, nämlich 2 Diskettenlaufwerke hatte wirklich niemand. Wie kriege ich jetzt den Inhalt von der einen Diskette auf die andere Diskette rüber? Mit einem Hauptspeicher von verfügbaren 42 Kilobyte, wobei das Kopierprogramm ja auch noch was brauchte. Das heißt, ich habe da so vielleicht ein bisschen mehr als 30 Kilobyte Speicher für die Daten gehabt. Ganz einfach. Diskette mit dem Kopierprogramm rein, laden. Dann der sagen, bitte was kopieren. Dann sagt die, bitte Diskette 1 einlegen. Legt man die Diskette 1 ein. dann lädt sie eine Weile rein, dann sagt sie bitte Diskette 2 einlegen, dann kopiert sie da die 30 Kilobyte rüber und so ging das halt ein bisschen hin und her, bis man dann vielleicht nach einer halben Stunde oder so eine Kopie von einer Diskette hatte. Also da gab es dann auch verschiedene Kopierschutzmaßnahmen und dann gab es natürlich wieder Programme, die Disketten trotzdem kopieren konnten. Das war dann eigentlich damals auch schon so ein Wettrüsten, aber zumindest dieses eine Diskette kopieren mit rein, raus, ich meine, man hat abends auch nicht viel zu tun gehabt, man ist halt, es gab ja nichts, dass man andauernd auf den nächsten Chat warten musste, oder auf den nächsten Twitter, wo man wieder drauf reagieren muss. Also man war am Rechner recht ungestört, da gab es keine Verbindung nach außen, also hat man halt da ein paar Disketten und so viele Programme gab es auch nicht, also wenn man da pro Woche mal eine Diskette gekriegt hat, war es schon was Tolles.
Ja, also auf dem Alphatronic hat man sicher schon das Bürosoftware kopieren können und ich meine, ich hatte ja kein Büro, ich wollte ja das selber was programmieren. Also da war das nicht das Problem und auf dem 386er später, es gab natürlich für DOS schon irgendwelches Zeug und da hat man nicht irgendwelche Bekannte gehabt mit irgendwelche Diskette und so. Es gab aber auch richtig Programme mit ganz ekelhaftem Kopierschutz. Kann ich mir erinnern, also eins, das ist so eine Schachdatenbank. Da kamen sie dann immer zu mir und meint, ich müsst mich doch da auskennen und das müsst mir doch kopieren können. Und ich habe keine Ahnung gehabt.
Du kennst dich mit Schach aus,
da musst du ja mit dem Alphatronic gemacht. Ja, genau. Also das kam also auf Diskette und man konnte die Diskette nicht kopieren. Also es gab so ein Disk-Copy oder sowas, mit dem konnte man normale Diskette einfach 1:1 kopieren und hat man einfach die gleiche Diskette nochmal gehabt. Bei der ging das nicht, weil da war irgendwo, ich weiß nicht, ein Loch nahe Brand oder sonst irgendwas Komisches. Da hat dann irgendwann das Diskettenlaufwerk gesagt, nee, das ist gar keine Diskette. Also zumindest, wenn man es so mit Disk-Copy angesprochen hat. Man konnte mit der Diskette installieren. Auch zweimal, aber genau zweimal. Weil das hat nämlich auf der Diskette vermerkt, wie viele Installationen damit gemacht worden sind. Man konnte wohl anscheinend, das habe ich mir erzählen lassen, ich habe selber nie das Programm eingesetzt, eine Installation zurücknehmen. So nach dem Motto, ich will jetzt eine neue Festplatte kaufen und will es neu installieren, dann nehme ich die sozusagen zurück, dann ist es auf der Platte wieder weg. Und dann hat man wieder zwei Installationen zur Verfügung gehabt. Und die zweite war eh nur so als, wenn irgendwas schief geht. Ne? Und naja, dann der nächste Trick war, naja, gut, wenn man die Diskette nicht kopieren kann, dann installiert man es halt und kopiert sich die Datei herunter. Ja, es lief nicht. Also das war wirklich ausgefuchst. Also da hätten sich manche schon ordentlich was einfallen lassen. Natürlich gab es da immer dann die entsprechende Wettläufe, aber ich weiß eigentlich niemand, der sich diese Schachdatenbank kopiert hat.
Ja, aber
du.
Nee, aber das hört sich jetzt an, wie wenn man da bloß Spiele auf dem Rechner spielen konnte. Das war eigentlich, vielleicht war das auch der Nachteil bei dem Rechner, dass er versucht hat, so den Spagat zu machen. Der eigentliche Spielecomputer war eigentlich schon der C64. Also wenn man irgendwas spielen wollte, für den C64 war es programmiert. Und der Schneider, der war ein bisschen leistungsfähiger. Da hat man damals schon irgendwie schön, mein Lieblingsspielzeug waren immer irgendwelche Plotprogramme, ganz tolle Funktionen sich ausdenken. Wie sieht es jetzt dreidimensional aus? Also da konnte man schon richtig dreidimensionale Grafik machen. Natürlich musste man dann wirklich sich überlegen, ich kann nur zweidimensionale Grafik machen. Wie muss ich das jetzt zeichnen, dass es dann dreidimensional aussieht?
Apropos C64, da gab es so eine richtige Szene mit kopierte Programme und sowas. Ich kenne das Schneider eigentlich nur vom Hörensagen, weil ich habe selber nie einen gehabt, so einen Brotkasten. Nennt man auch so, weil der halt so diese Form hatte. Und also da gab es dann auch so Spiele und Zeugs mit Kopierschutz und entsprechend die Leute, die versucht haben, diesen Kopierschutz wieder zu entfernen. Und da ist diese sogenannte Demoszene draus entstanden, weil man da hat immer so ein kleines irgendwie grafische Animation, so von wegen, hallo, ich bin da sowieso und ich habe diesen Kopierschutz hier weggemacht,
um
das sozusagen zu demonstrieren. Und da haben wir mal eine Geschichte erzählt beim C64, der hat ja nur 8 Farben. Und es hat wohl dann auch mal jemand, also eigentlich ist die Animation hinterher viel mehr in Erinnerung geblieben als das Spiel, das man da gekriegt hatte. Aber da gab es einen Regenbogenfarbverlauf und der ist also auf der einen Seite irgendwie hoch und auf der anderen Seite wieder runtergelaufen, was animiert bewegt. Ne? Und da hat wohl dann jemand bei Commodore angefragt, wie denn das geht mit so einem Regenbogenfarbverlauf. Und die haben gesagt, das ist völlig unmöglich, das geht gar nicht. Und naja, wir haben das einfach ignoriert und haben es trotzdem gemacht. Und Bekannter hat erzählt, er hat erst vor relativ kurzer Zeit dann mal rausgefunden, wie die das gemacht haben damals, weil er hätte das natürlich auch versucht. Jo.
Rechner haben halt irgendeinen Befehlssatz gehabt, relativ eingeschränkt. Also mit if then go to kann man eigentlich alles machen. Vielleicht noch ein bisschen Peek and Poke.
Ja, also Peek and Poke, ich weiß nicht, wer kennt das? Peek and Poke? Ah, okay, also so ein paar Assembler-Programmierer gibt es. Also wenn man Assembler-Programme schreibt, dann muss man die ja auch irgendwie auf den Rechner draufkriegen. Und dazu gibt es eben das Peek und Poke, dass man dann von Basic aus sozusagen diese Assembler-Sache dann in den Speicher irgendwo einladen kann und sagen kann, jetzt mach mal.
Ja, genau. Aber was ich damit sagen wollte, war, wenn man heute, Java ist da so eine Krankheit oder C#, wenn ich guck, was für Befehlssätze da. Also im Prinzip braucht man gar nichts mehr selber programmieren. Das Hauptproblem ist eigentlich, den Befehl zu finden, der das macht, was ich will. Und damals, und die Befehle sind dann auch so abgesichert, dass sie wirklich das machen, was der Programmierer wollte. Zumindest bemühen sich die meisten so, dass wirklich nichts drumherum kommt. Und damals war es halt so, du hast 10, 20 Befehle gehabt und mit denen hast du halt auskommen müssen und wenn du sie dann geschickt zusammengebaut hast, sind wirklich manchmal Sachen rausgekommen, die die Entwickler nie vorher gesehen haben und wo, na, Regenbogen zum Beispiel.
Gut, gibt es noch Fragen? Anmerkungen? Harvey, möchtest du was über Next Step erzählen? Nicht?
Was für erste Rechner waren sonst so unterwegs, also für eine Jüngeren hier? Würde mich mal interessieren.
586.
Bitte?
Also 100 MHz ist schon.
Aha. Ja, also ein Pentium hatte ich auch mal. Und zwar habe ich meinen alten 386er mal aufrüsten lassen. Hat auch wieder ungefähr 5000 Mark gekostet. Und das war dann ein 100er Pentium. Der war anfangs die schnellste Workstation, hatte hier in der Uni stehen. Die schnellste Workstation im Büro. Ja, aber irgendwie am Ende war er die langsamste, ich weiß auch nicht. Also da stand er dann schon die Gigahertz-Rechner daneben, als ich den dann irgendwann ausgemustert habe. Aber der hat also lange Zeit mit SCSI-Festplatte und so seinen Dienst getan. Und der hieß Theo MP12, falls jemand meine Geschichte schon so ein bisschen kennt. Das war so eine Benamungsgeschichte in der theoretischen Physik. Da hießen die Rechner irgendwie Theo wie theoretische Physik und dann M wie die bestimmte Abteilung, nämlich die mathematische Physik, dann P wie PC, weil es war ja ein PC, die Workstations hießen W, auch wenn da auf dem PC im Grunde Workstation war, weil es war ja Linux drauf. Dann war halt durchnummeriert. Und ihr hört den Namen dann irgendwann, ja, so mehr oder weniger bald. Ich habe nach wie vor hier auf dem Rechner Verzeichnis, das TMP12 heißt, wo die ganze Daten von damals irgendwie drin liegt.
Aber damals waren auch die allermeisten Namen entweder 5 oder 8 Buchstaben lang. Längere Namen gab es einfach nicht.
Namen wovon?
Von Dateien auf jeden Fall mal.
Und ja, das halte ich auch immer noch so.
Ja.
Man will es ja tippen, also. Ja, okay, man hat Tab-Extension, also. Okay.
Ah, danke. Nochmal klein, also ich war ja mal richtiger Forth-Fan und da gab es einen Dialekt, da waren zwar beliebig lange Variablennamen oder Wortnamen zulässig, allerdings aus Speicherplatzgründen hat er immer nur die ersten drei Buchstaben und im vierten Byte die Länge gespeichert. Das heißt, wenn man da dann irgendwie so Variable 1, Variable 2, Variable 3 hatte, wurde das alles aufs Gleiche gespeichert. Man muss gucken, dass es am Anfang unterschiedlich war. Also sehr kurz, das waren dann extrem kurze Namen.
So was Ähnliches, das erinnert mir an eine Geschichte mit einem Passwort. Ein Prof hier an der Uni, den Namen werden nicht genannt, ich kenne es auch nur indirekt aus der Erzählung, hat wohl mal stolz berichtet, wie er immer sein Passwort ändert, weil man musste ja regelmäßig sein Passwort ändern und er hatte da ein System. Also die ersten 8 Zeichen sind immer gleich geblieben und dann der 9. hat er immer durchnummeriert. Und das fand er ganz toll. Und irgendwann hat er dann erfahren, dass nur die ersten 8 Zeichen relevant sind. Okay, also mein Rechner sagt, wir müssen da aufhören. Vielen Dank.
Okay.